Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Freien Radio Wüste Welle zur zweiten Stunde des Lokalmagazins. Ich bin jetzt dazugekommen, ich bin die Helgard und ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Gäste hier haben vom Löwenstein Forschungsverein e.V. aus Mössingen. Und die werden sich gleich selber vorstellen, Irene Scherer und Welf Schröter. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite.
Und als allererstes würde mich natürlich interessieren, warum seid ihr heute zu uns gekommen? Vielleicht möchtet ihr selber kurz was dazu sagen.
Wir sind hier, weil wir auf eine Geschichte aufmerksam machen wollen, die viele Leute vergessen haben. Hier im Kreis Tübingen gibt es einen Ort, Mössingen. Dort gab es lange Zeit ein sehr bekanntes, damals sehr bekanntes Textilunternehmen, was von jüdischen Gründerinnen und Gründern aufgebaut wurde. Und was von den Nazis verfolgt, zwangsenteignet und die Besitzerinnen und Besitzer verjagt wurden. Diese Geschichte ist lange Zeit vergessen gewesen und wir sind als Löwenstein Forschungsverein der Aufgabe verpflichtet, genau diese Geschichte wieder hervorzubringen. Wir sind der Esel, der das Gras wieder abfrisst und das machen wir bekannt und das ist eine unserer wichtigen Aufgaben und vor allen Dingen, wir haben Nachkommen der damals verjagten Menschen getroffen und die nach Mössingen eingeladen und jetzt im Juli kommen sie zum 6. Mal.
Und das ist ja auch im Rahmen jetzt von einem Jubiläum, die 1250 Jahre, glaube ich, steht hier, ja,
Mössingen. Der Stadt Mössingen, genau.
Genau, es ist ein sehr umfangreiches Programm, was ihr da auf die Beine gestellt habt und ich glaube auch die erste Veranstaltung, die ist bereits im April gelaufen, genau. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, was wir da verpasst haben.
Das hat der Welf gemacht, da geht es um die Firma, um die Innovationskraft der Löwensteinschen Pausa, wie wir es nennen. Die Löwensteinsche Pausa zählt von 1919, wo sie gegründet wurde, bis 1936, wo sie dann zwangsarisiert wurde. Und der Welf hat darüber gesprochen, da kannst du kurz nochmal über die Innovationskraft reden.
Und vielleicht auch ganz kurz für unsere Zuhörenden, die mit dem Begriff Pausa jetzt nicht so viel anfangen können, könnt ihr das kurz nochmal erklären?
Den Namen der Pausa?
Nee, was Pausa bedeutet.
Also Pausa ist der Firmenname, der wohl, wissen wir nicht ganz genau, daher rührt, dass die Brüder Löwenstein, Arthur und Felix Löwenstein, die beide aus Stuttgart kamen, ursprünglich im Vogtland in Thüringen eine Firma gepachtet hatten und haben dann nach dem Ersten Weltkrieg die Pausa gegründet und quasi den Namen mit übernommen aus der Stadt Pausa. Und so ist der Name entstanden. Außerdem ein anderer Hintergrund ist, das war eine sehr große Familie. Sie hatten sehr viele Geschwister und der Vater hatte schon eine Firma, die hieß Löwenstein Company und deshalb war der Name quasi, um als Alleinstellungsmerkmal zu nehmen, verbraucht.
Mhm. Genau, ja, und dein Vortrag, vielleicht kannst du gerade noch ein bisschen erzählen, was da der Schwerpunkt war.
Wir haben uns mit der Frage befasst, was eigentlich in den 20er Jahren damals das Besondere in der Löwensteinischen Pausa war und da muss man im Kopf haben, der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, die Leute haben die Firma gegründet und im selben Jahr, wie die Firma gegründet wurde, wurde das Bauhaus gegründet. Und das Bauhaus war damals so etwas Ähnliches wie die Pop-Revolution Ende der 60er Jahre. Das schlug ein und hat viele Leute mobilisiert und die Eltern liefen noch im Kaiser-Wilhelm-Anzug rum. Und die jungen Göhren haben irgendwie kurzen Haarschnitt gemacht und waren einfach rotzfrech. Und Bauhaus und Pausa war damals ein Ort, wo eine andere Kultur gelebt wurde. Und es war kein Zufall, dass dann drei aufmüpfige, sehr kompetente Bauhausfrauen nach Mössingen kamen und dieser Kultur dann neuen Auftrieb gegeben haben. Und alle drei waren Jüdinnen, alle drei wurden von den Nazis später verfolgt. Wir wollen einfach an diese Frauen erinnern, die haben es verdient, dass man an sie denkt und dass man sie heute wieder publik macht.
Mhm. Genau, und auch dazu habt ihr ja jetzt wieder eine Veranstaltung.
Genau, das führt weiter zu morgen Abend, wo wir eine Veranstaltung haben in Mössingen um 20 Uhr in der Tonnenhalle. Da geht es um Künstlerin bei der Pausa. Ich halte den Vortrag und habe mich jetzt auf, es sind ganz viele, ich habe mich jetzt konzentriert auf Friedel Dicker, die aus einer Österreicherin, die eine der ersten Bauhaus-Schülerinnen war. Sie kam bereits 1919 nach Weimar. Dann geht es um die Lisbeth Österreicher, die dann in der zweiten Hälfte der 20er Jahre studiert hat. Sie kam ursprünglich aus Böhmen. Und die Lua Monastirskaya, die ursprünglich aus Riga, aus Lettland kam. Dann gibt es noch weitere, die da dazukommen, wie die, wie heißt sie jetzt, die...
Otti Berger.
Die Otti Berger, jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gelesen, Dame. Die Otti Berger, die dann interessanterweise zwar nicht direkt für die Pausa am Ort gearbeitet haben, die anderen drei waren alle in Mössingen und haben auch in Mössingen gearbeitet. Die Frau Monastirskaya war dann auch 3 Jahre lang die Leiterin der Kunstabteilung der Pausa, lebte auch in Mössingen. Aber die Otti Berger ist dann, nachdem die Nazis kamen, nach England gegangen und hat sich dann dort mit dem Felix Löwenstein getroffen, der ihr dann eine Arbeit in England vermittelt hat. Also diese Netzwerke, die sie gebildet haben in den 20er Jahren, funktionierten dann auch nach 1933 hinaus.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Also ist ja Löwenstein-Pausa ist ja ein Textilunternehmen gewesen und hat, also der Bauhaus-Einfluss ist dann vor allen Dingen auf das Design der Textilien, hat der sich ausgewirkt oder wie kann man sich das konkret vorstellen, praktisch?
Also ich denke, man kann schon sagen, dass die Pausa auch ein bisschen ein Gesamtkunstwerk war, weil sie auch technologisch einfach sehr innovativ waren. Sie haben, als sie begonnen haben und auch in der Zeit, wo sie in Mössingen waren, ständig in neue Technologien investiert. Also am Anfang gab es ja den Handmodeldruck, also da hat man jede Tischdecke mit so einem 20x20 Ding bedruckt, so wie die mit der Kartoffeldruck in der Schule
so früher.
So Stempel, ja. Wurden dann die Tischdecken zum Beispiel gemacht. Das haben sie innoviert, indem sie dann Fotodruck gemacht haben und dann auch das Siebdruckverfahren eingeführt haben. Sie haben vor allem auch in neue Garne investiert, also neue Garne entwickelt, also die dann auch quasi kochfest und farbfest gemacht und dort auch die ganzen neuen chemischen Entwicklungen. Und sie haben, und das war tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, das kann man auch in den Zeitungen der damaligen Zeit nachlesen, ausschließlich Künstlerentwürfe genommen. Also die Bauhausfrauen waren natürlich ein Teil, die haben ja sehr viel produziert, aber das waren immer von Künstlerinnen und Künstlern und diese Entwürfe wurden dann quasi in Serie gebracht und das ist ja eigentlich die Ursprungsidee des Bauhauses, zu sagen, wir machen ein tolles Einzelstück, das in sich in der Ästhetik, in der Form stimmig ist und das übertragen wir dann, dass wir das dann in Massenfertigung machen, so dass es preiswerter wird und jedermann möglichst es kaufen kann und das war auch schon, kann man sagen, das Credo der Löwenstein-Brüder und das haben sie umgesetzt und sie haben ziemlich viel verdient in der Weimarer Republik. Sie waren eine bedeutende Firma, die auch europaweit und ab 1930 eigentlich auf dem Sprung waren in die USA.
Und ist es Ihnen denn gelungen, sozusagen auch einen Teil Ihrer, nicht nur der Innovation, sondern vielleicht auch des Kapitals zu retten und durch Immigration eben in Amerika dann weiter wieder was Neues aufzubauen, oder?
Also da muss man eher mit einem Nein antworten. Sie sind erpresst worden. Man muss sich das wie eine konzertierte Aktion vorstellen. Der Landrat, der Gemeinderat, der damalige Bürgermeister, die Sparkasse, die entsprechende Nazi-Organisation, verschiedene Unternehmer haben sich in einer konzertierten Aktion hingesetzt, haben 2 Jahre lang die Unternehmer erpresst und haben gesagt, also wir nehmen euch die Märkte weg, ihr könnt da nichts mehr verkaufen. Und irgendwann war es dann so weit, dass die Bedrohung für die Familie so stark war, dass sie beschlossen haben, 1936 das Land zu verlassen. Es war nicht freiwillig. Wir haben immer wieder gesagt, dieser Vorgang ist ein antisemitisches Verbrechen gewesen. Und dieses antisemitische Verbrechen muss man heute auch benennen, muss es klar sagen. Und das war eine Grundlage dafür, dass die Nachkommen 73 Jahre nach ihrer Vertreibung zum ersten Mal wieder 2009 nach Mössingen gekommen sind. Und diese Erinnerung an diese Art von Zerstörung eines Lebenswerkes ist auch ein Motiv dafür, warum wir das heute immer wieder zur Sprache bringen. denn die Löwensteinsche Pausa hatte natürlich auch einen wichtigen Beitrag geleistet, damit es überhaupt zu dem kam, was später der Mössinger Generalstreik war. Denn die Belegschaft, die in den Streik trat, das waren die Pausanerinnen und Pausaner. Und die drei wunderbar frechen Bauhausfrauen, das waren alles Frauen, die kamen aus der entsprechenden Linken. Lisbeth Österreicher war Sozialistin. Liesel Dicker ist dann später der Kommunistischen Partei Österreich beigetreten. Ljuba Monastirskaja war mit Lisbeth Österreicher eng befreundet. Daraus schließen wir, sie hat ungefähr die ähnliche politische Verständigung. Und diese drei Frauen haben das Bauhausdenken in die Pausa gebracht. Und Bauhausdenken heißt Hand- und Kopfarbeit am selben Tisch auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, dort ist eine neue Arbeitskultur entstanden. Wir benennen das als etwas, heute würde man vielleicht das als Gruppenarbeit benennen. Damals war das schon fast revolutionär. Und man muss etwas bedenken, die Pausa hat damals etwas umgesetzt, was vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie für uns heute das Internet. Die haben angefangen, Elektrizität in das Unternehmen zu bringen. Am Anfang war das noch mit Dampfdruck gemacht. Dann haben die alles auf Elektrizität umgestellt. Dann entstanden neue Kulturen, ein Betriebsrat. Ja, und damit war die Belegschaft in einer Bewusstseinslage, wo sie dann auch, als es um die Machtübergabe an Hitler ging, gesagt haben, nee, so geht's nicht. Das heißt, diese jüdischen Spuren gehören dann auch zum Mössinger Generalstreik.
Also ich denke, diese ganze Enteignung, was es de facto war, weil sie haben ungefähr ein Viertel des tatsächlichen Wertes bekommen, dann müsst ihr einfach noch dazu denken, dann gab es die Reichsfluchtsteuer, dann gab es die Judensteuer und am Ende war wirklich nicht mehr viel übrig. Und das Geld durften sie dann noch nicht mal ausführen. Das war die Nazi-Politik. Aber die zwei Pausa-Gründer hatten natürlich auch super kluge Frauen. Und die haben dann gesagt, dass man natürlich auch dann im Exil, sie sind nach England ins Exil dann gegangen, die einen direkt, die anderen über Italien und dann nach England, dass man dort ja auch Betten und Schränke braucht und haben quasi das Geld, was dann noch übrig war, in Mobiliar investiert, das anfertigen lassen und das dann ausgeführt, das durfte man. Und manche dieser Möbel haben wir dann bei unseren Besuchen, die wir dann in Manchester und in London gemacht haben, noch gesehen. Sie werden von der Familie sehr in Ehren gehalten. Also das fand ich dann schon einen klugen Schachzug, wie man dann doch einen Teil des Geldes, das man dann zwar viel zu wenig, aber hatte, dann doch noch irgendwie sinnvoll investieren kann.
Die sind bestimmt jetzt auch sehr wertvoll, diese Stücke.
Vermutlich, aber ich denke, glaube ich, für die Familie einfach emotional sehr viel wertvoll. Ja. Aber das andere stimmt natürlich auch. Und das sind wirklich, und das sagen sie auch, also es geht, und wenn es um Türen geht, also die eine Tochter von Felix Löwenstein hat immer gesagt, die englischen Türen sind nichts, die sind so dünn, sie geben, wollen gerne deutsche Türen, die sind massiv und dann kann man zumachen und dann ist das in Ordnung und so sind die Möbel auch. Also da merkt man schon auch die Verbundenheit und wo sie einfach groß geworden sind, aufgewachsen sind und mit der deutschen Kultur auch sehr verbunden waren. Und ihre Eltern waren auch zum Beispiel Operngänger in Stuttgart, haben zum Beispiel die Uraufführung des Triadischen Balletts 1922 von Oskar Schlemmer miterlebt, waren in den ganzen Künstlerkreisen in Stuttgart mit verwoben. Also es waren sehr aufgeklärte Bürger, die einfach nach dem Ersten Weltkrieg etwas machen wollten, auch etwas für die Gesellschaft, natürlich auch für ihre eigenen Familien und die sehr für die Weimarer Demokratie auch gekämpft haben, auf ihre Weise, in dem Fall als Unternehmer, dass sie Infrastrukturen geschaffen haben, Arbeitsplätze und so weiter.
Ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht jetzt mal, ihr habt auch ein bisschen Musik mitgebracht, eine erste Musik spielen und vielleicht kannst du auch kurz vorher dazu sagen, was es damit auf sich hat, warum ihr die Comedian Harmonists ausgewählt habt.
Also die Comedian Harmonists ist natürlich, waren natürlich auch eine jüdische Truppe. Die meisten von ihnen waren Juden, mussten auch in die USA emigrieren. Aber bei unseren Recherchen haben wir entdeckt, dass Friedel Dicker, eine der Künstlerinnen, die sehr lange auch in der Pausa gearbeitet hat, eben auch Plakate gestaltet hat für die Auftritte der Comedian Harmonists. Und dann fanden wir, das passt doch gut zusammen.
Ja, und wir sind hier weiterhin im Freien Radio Wüste Welle im Interview mit dem Löwenstein-Forschungsverein. Und Irene Scherer und Welf Schröter sind bei uns zu Gast. Und wir haben uns jetzt am Anfang schon ein bisschen darüber unterhalten, was es mit der Löwenstein-Pausa auf sich hat, was sie für eine große Innovationskraft auch in der Region ausgemacht haben. Und ich möchte aber ganz gerne jetzt auch ein Zitat noch vorlesen von Doris Angel, die 2013 auch in Mössingen zu Gast war, die 100 Jahre alt dieses Jahr geworden wäre.
Und die Tochter von Felix Löwenstein ist.
Und die Tochter, genau. Das hätte ich noch am Schluss auch dazu ergänzt. Genau. Entschuldigung. Also, ich hoffe, dass diese Projekte als Inspiration dienen, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft Rassismus und Vorurteile frühzeitig erkennt und begegnet, indem Einzelpersonen wie Institutionen von ihrem Recht Gebrauch machen, ihre Stimme zu erheben, friedlich zu protestieren und demokratische Politiken umzusetzen. Ich finde, dass dieses Zitat eigentlich genau das alles, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt, sehr gut auf den Punkt bringt, eben über die verschiedensten Einflüsse, Kultur, Politik, kollektive Arbeit in der Region zu wirken und wie wichtig es ist, auch da heute noch dran zu erinnern, was der Familie auch an großem, schrecklichem Leid angetan wurde von dem Nazi-Regime. Nach diesen ersten zwei Veranstaltungen, die ihr jetzt schon ein bisschen erläutert habt, gibt es ja noch im Juni und Juli, oder Juni, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall im Sommer noch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen. Es wäre schön, wenn ihr da auch noch ein bisschen was dazu erzählen könntet.
Ja, wir bereiten für den Monat Juli zwei Termine vor. Das eine ist, wir versuchen alles das, was wir in den letzten Jahren, der Verein ist 2007 gegründet worden, was wir in diesen Jahren alles recherchiert und herausgefunden haben, das so nachlesbar und anschaubar zu machen. Deswegen haben wir in Vorbereitung eine mobile Ausstellung. Das sind die berühmten Displays, die man als Banner aufstellen kann, die selbst stehen und wo man niemand an die Wand stellen muss. Wir wollen diese mobile Ausstellung am 4. Juli eröffnen in der Pausa in der Tonnenhalle in Mössingen. Und das ist ein knapp 18-teiliges mobiles Ausstellungsstück, was die Geschichte der Löwensteinschen Pausa, die Besonderheit, die Bauhausfrauen und auch das Attraktive und Innovative dieser Geschichte darzeigt. Diese Ausstellung dient dazu, dass sie anschließend auf Wanderschaft gehen kann. Sie soll in Schulen gehen, in öffentliche Räume, das können Rathäuser sein oder genauso gut Sparkassenräume oder ähnliches, überall dort, wo Menschen vorbeikommen, um damit auf die Geschichte der Pausa, ihre Widerständigkeit, auf den Generalstreik und auf den Widerstand gegen die Nazis hinzuweisen. Am 21. Juli haben wir eine besondere Situation. An diesem Sonntagvormittag erwarten wir vermutlich 8 Personen aus dem Kreis der Nachkommen der Löwensteins. Sie werden aus den USA und aus England anreisen. Und wir werden da eine Sonntagsmatinee machen, wo der Mössinger Oberbürgermeister spricht, der Landrat, Herr Walter, dann der Intendant des Theaters Lindenhof, der Stefan Hallmeier und Irene Scherer für den Löwenstein Forschungsverein und Anne Angel, sie ist die Enkelin von Felix Löwenstein. Das Ganze soll dazu dienen, eine Art Widerspruch gegen Rassismus und Antisemitismus zu äußern. Und wir verstehen unsere Arbeit, die wir leisten, als ein Baustein zur Stärkung von Demokratie und demokratischem Bewusstsein. Das führen wir dann im Oktober weiter. Im 17. Oktober wird es eine Veranstaltung geben, auch wieder in Mössingen in der Pausa, wo wir die Geschichte von 4 damals jüdischen Unternehmen vergleichend darstellen wollen, die alle 4 von den Nazis enteignet wurden. Dabei gehen wir nicht so sehr auf die Enteignungsgeschichte ein, die Verbrechen sind eigentlich schon ausgiebig dokumentiert und beschrieben, sondern wir wollen auf die Besonderheit der Leistungen dieser Menschen eingehen. Also was haben die in den 20er Jahren gemacht? Da gehört natürlich das Thema Pausa auch wieder dazu. Und wir wollen in dem Sinne etwas wertschätzen und würdigen, denn die interessante Frage ist, was wäre denn passiert, wenn diese Firmen durch die Nazis nicht unterbrochen worden wären? Welche Leistungen wären daraus entstanden und was wäre das dann heute für eine Erbschaft? Und das wollen wir am 17. Oktober diskutieren und alles zusammen ist als Baustein für das Jubiläum der Stadt Mössingen, 1250 Jahre Stadt Mössingen.
Gibt es denn heute überhaupt noch irgendwie, sagen wir mal, eine handwerkliche industrielle Tradition, die darauf aufbaut, oder ist das wirklich vollständig alles zerstört worden und ja?
Also für Mössingen gibt es nichts mehr. Also die Textilfirma, sie ist ja dann, die neuen Besitzer haben sie dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auch zu neuem internationalen Ruf gebracht. Quasi basierend auf den Konzepten, die die Brüder Löwensteins entwickelt hatten, mit Künstlerentwürfen, Ausschreibungen, Wettbewerben für junge Künstler, was die Löwensteins schon anfangen, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben, was natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, wo alle arm waren, für die Künstler unheimlich wichtig waren, weil die Entwürfe wurden angekauft, sie konnten da Geld verdienen. Aber die anderen Textilfirmen gibt es alle auch nicht mehr. Es gab ja insgesamt 3. Also das war alles in den 70er Jahren und die Pausa war diejenige, die am längsten überlebt hat, ist 2021 dann liquidiert worden. Und das war ja der Anlass, warum wir überhaupt auf die Geschichte der Löwensteins gekommen sind, weil wir haben dann, wir sind in unserem Hauptberuf, die Löwenstein, also den Löwenstein-Forschungsverein machen wir ja ehrenamtlich. In unserem Hauptberuf sind wir ja Verleger und haben dann das mitgelesen in der Zeitung, dass es die Firma nicht gibt und haben verstanden, dass die Firma Pausa in Mössingen so etwas war wie Daimler-Benz in Sindelfingen. Also in jeder Familie hat wenigstens einer in dieser Firma gearbeitet. Also da hängen ja auch Identitäten dran. Das hängen auch Familiengeschichten dran. Und dann haben wir gesagt, müssen wir ein Buch machen. So eine Firma kann man nicht einfach ins Nichts verabschieden, wenn die so bedeutend war vor dem Ort. Und da stellte sich natürlich die Frage, wer hat sie gegründet? Und so sind wir dann auf die Löwensteins gekommen, wo über die Löwensteins war nichts bekannt. Im Jahre 2005 war das niemand, es wusste, der Name war irgendwie, aber wer die waren und wo die abgeblieben sind, nichts mehr. Und das war dann für uns die Motivation zu sagen, so kann man mit Menschenleben nicht umgehen, da müssen wir jetzt selber forschen. Aber die Tradition, die gibt es natürlich in einzelnen Ateliers, die gibt es vielleicht auch in Stuttgart oder in Berlin oder wieder neu entsteht es ja auch. Aber diese Tradition der großen Firmen mit diesen Künstlerentwürfen in der Region hier, sie sind mir jedenfalls nicht bekannt. Man möge mich korrigieren, wenn ich da was übersehe. Also mir ist nichts bekannt.
Ja, bevor wir uns weiter noch unterhalten, ihr habt ja noch mehr Musik mitgebracht. Und zwar als nächstes Ermutigung von Wolf Biermann. Gibt es dazu auch einen kleinen Kommentar?
Ja, das war etwas, was ich mir gewünscht habe. Und zwar in diesen Zeiten. Wir haben ja gerade wieder gelernt, dass in Dresden jemand überfallen wurde. Und da kann man dann ja schon ziemlich wütend werden. Und da haben wir gedacht, dass der, oder ich habe gedacht, dass der Song von Wolf Biermann einem schon sagt, also man darf wütend sein, aber man soll es nicht zu sehr, weil wenn man zu sehr wütend ist, dann bricht man. Es ist viel besser, zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und die Emotionen gemeinsam zu verdauen und daraus kreatives Potenzial zu schöpfen.
Ja, ich fand es sehr spannend, was du gerade darüber berichtet hast, wie ihr selbst dazu gekommen seid durch eure Arbeit als Verlegerin. Und kurz angedeutet hattest du ja auch, dass ihr schon die Gelegenheit hattet, auch zu den Nachfahren zu reisen direkt. Und ich würde das spannend interessieren, wie das genau vonstatten gegangen ist, dass ihr dann die Nachfahren noch kennenlernen konntet.
Ich denke, den ersten Teil mit dem Brief erzählt der Wolf und ich erzähle den zweiten Teil.
Wir sind im Jahre 2009 losgegangen nach England. Wir haben, als wir 2007 den Verein gründeten, keine Ahnung gehabt, ob es irgendwo auf der Welt noch Nachkommen der Löwensteins gibt. Wir waren völlig im Nebel, wussten gar nichts. Durch allerlei Zufälle haben wir dann nach anderthalb Jahren mitbekommen, es gibt eine Tochter von Felix Löwenstein in Manchester. Die haben wir dann angeschrieben und für diesen Brief haben wir 3 Wochen lang heftig nachgedacht. Wir wussten nicht, was wir schreiben sollen, denn wir waren uns nicht sicher, was passiert, ob wir ein uraltes Trauma wieder aufreißen und damit Schmerzen bereiten, dass wir uns melden, oder ob es das Umgekehrte ist, dass es eine Freude und eine Wertschätzung darstellt. Nach 3 Wochen waren wir dann mutig, haben den Brief losgeschickt und haben gleichzeitig, und das war Irenes Idee, die Überlegung gehabt, wir reisen zu denen hin und überbringen ihnen eine Einladung nach Mössing, aber persönlich. Nicht als Brief, nicht als E-Mail, nicht als Telefon, sondern persönlich. Und das war dann eine gemeinsame Einladung. Wir hatten den damaligen Oberbürgermeister Werner Fifka überredet, die ganze Sache zu unterstützen. So kamen wir also mit einer gemeinsamen Einladung in Manchester an, trafen dort Doris Angel, die Tochter von Felix Löwenstein und den Sohn von Arthur und Flora Löwenstein, der damals noch Harold Livingston hieß und der in seiner Geburt Helmut Löwenstein war. Doris Löwenstein, so hieß sie früher, beide sind einfach schlicht charmante Schwäbin und Schwaben, Stuttgart geboren, aufgewachsen, und das Verrückte war, als wir dort ankamen, beide sprachen noch etwas Deutsch, und als Harold Livingston Irene hörte, den schwäbischen Dialekt, plötzlich fing er nach 73 Jahren an, wieder Schwäbisch zu reden. Das war wie ein Ankommen in der Kindheit. Nach einer Stunde bot er uns das Du an und damit war die Beziehung da.
Also, und wie man hört in seiner Stimme an die Erinnerung, wir waren natürlich mächtig aufgeregt. Wir wollten ja natürlich alles richtig machen. Und es hat sich aber, diese Aufregung war völlig unnötig, weil die zwei anderen waren auch sehr aufgeregt. Ich erinnere mich nur, wie Doris Angel mit hochrotem Kopf am Flughafen stand und uns abholte. Sie war auch furchtbar aufgeregt. Und nach einer Stunde haben wir eigentlich schon miteinander so geredet, als ob wir uns schon lange kennen. Es war wirklich verblüffend. Also das so hieß natürlich, dass sie uns auch unsere Ernsthaftigkeit abgenommen haben. Und dann wurde es ein sehr schöner, informativer, interessanter Aufenthalt in Manchester. Und sie kamen dann anschließend dann nach Mössingen und die ganze Stadt war in Anspannung. Und dann haben wir die Langgast-Turnhalle in Mössingen als Veranstaltungsort genommen. Da passen irgendwie so 250, 300, 400 Leute rein. Genau weiß ich es nicht mehr. Und das haben wir bewusst ausgewählt, weil die Langgast-Turnhalle war ja der Ausgangspunkt des Mössinger Generalstreiks. Die Langgast-Turnhalle war die Turnhalle, die die Arbeitervereine selber in Eigenarbeit gebaut haben. Und dann hieß es immer, das sei viel zu groß und da käme niemand. Und wir haben gesagt, dann kennen wir halt wenige, aber jeder, der kommen will, soll kommen können, brauchen wir einen großen Raum. Und der Effekt war, dass die Halle völlig überfüllt war, es Leute gehen mussten, weil es wirklich keinen Platz mehr gab. Und ich habe ja schon auch viele Veranstaltungen vorher gemacht und als ich da dann meine Rede hielt, auch wieder aufgeregt, selbstverständlich. Aber bei dieser Rede war es so still, die ganze Veranstaltung. Und die Emotionen konnte man spüren, es war wirklich sehr bewegend. Und dann gab es anschließend einen großen Kaffeeklatsch, haben dann gemacht und die früheren Pausa-Beschäftigten waren auch da und die Familie sprach dann mit allen, was natürlich dann leicht war, weil zumindest die zwei Kinder Deutsch sprachen, dann konnten sie sich gut unterhalten.
Und ich höre jetzt daraus, was ich sehr, sehr schön finde, dass dann sehr großes Interesse auch in Mössingen für diese Themen da war. Ist das immer noch so? Ist das, was habt ihr dafür ein Gefühl, wie würdet ihr das einschätzen? Wie hat sich da was verändert oder ist einfach da generell ein großes Interesse da?
Wir haben in den ersten Jahren 2009, 2011, 2013 eigentlich durchweg eine sehr positive Reaktion gehabt. Es gab sehr viel Sympathie, sehr viel Unterstützung. In dem Zeitraum 2014 und 2015 hat sich das verändert. Und wir merken im Augenblick, dass es, man könnte vereinfacht sagen, zwei Denklinien gibt. Die eine Seite, die mit unseren Aussagen einverstanden ist und die Arbeit unterstützt. Und die andere, die eher zurückhaltend ist und die, man könnte es auch sagen, eine andere Interpretation will. Dazu muss man bedenken, wer Erinnerungs- und Gedenkarbeit macht, muss immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Gedenken der Nachkommen der Tätergenerationen. Also nicht die Nachkommen der Täter, sondern die Nachkommen der Tätergenerationen. Das sind wir. Wir alle sind Nachkommen der Tätergenerationen. Wir haben die Möglichkeit, eine Erinnerung anzumachen oder auszuknipsen, wie ein Lichtschalter. Nachkommen der Opfergenerationen können das nicht. Für sie ist, wenn das Trauma weitergegeben wurde, das Trauma immer da. Und daraus ergeben sich andere Sensibilitäten in der Sprache. Wir haben jetzt einen aktuellen Fall, wo gesagt wurde, dass das Mössinger-Pauser-Archiv, so wie es heute besteht, 80 Jahre der deutschen Designgeschichte repräsentiert. Wer aus dem Jahre 2024 80 Jahre zurückrechnet, sind wir mal positiv, es ist das Jahr 1945 nach der Befreiung gemeint, aber bedeutet es, die jüdische Geschichte gehört nicht zur deutschen Designgeschichte? Als Nachkommen der Tätergeneration fällt einem das nicht auf. Da sagt man, Gott, ist doch egal, ob es 80 oder 100 Jahre sind. Die Nachkommen der Opfergeneration hören das sehr genau. Und die hören in der 80, dass die 20 Jahre der jüdischen Geschichte dann plötzlich weg sind. Und diese Sensibilitäten, damit befassen wir uns im Augenblick sehr. Und insofern gibt es Menschen, die eher der Kultur der Tätergeneration nachdenken und sagen, na ja, es langt jetzt, man muss nicht alles so genau machen und so. Und es muss ja auch mal Schluss sein. Wir unterstreichen das Denken der Opfergeneration, auch wenn es manche nicht hören wollen, auch wenn das manche für schwierig ansehen. Wir verlangen den Respekt vor dem Denken der Opfergeneration. Und das müssen wir mit Nachdruck machen. Und da haben wir den Eindruck, dass das im Augenblick ein bisschen auseinandergeht. Also Täterdenken und Opferdenken.
Aber trotzdem bleibt, es ist mir eindrücklich im Gedächtnis geblieben, nach dem Jahr, also nach dem Empfang für die Nachkommen, die dann nach über 70 Jahren zum ersten Mal wieder nach Mössingen kamen, und 70 Jahre lang hat das niemand interessiert, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Es sind viele auf uns zugekommen, auch auf mich, und sie haben gesagt, sie sind uns sehr dankbar, weil seit wir diese Arbeit machen, können sie auch in ihrer Familie über die Nazizeit sprechen. Vorher hätten sie das zwar als Individuum gerne gemacht, aber das sei immer tabuisiert gewesen. Und durch die Arbeit, die wir gemacht hätten, dass wir Themen gesetzt haben, dass es auch in der Zeitung gekommen sind oder wir Veranstaltungen gemacht haben, war das möglich, das in der Familie zu besprechen. Und ich denke, vor diesem Hintergrund haben wir jetzt auch viele mit Menschen in Mössingen, die uns unterstützen, die kommen und die sich auch immer freuen, wenn die Nachkommen kommen. Und das ist immer eigentlich sehr schön heute.
Wie sieht es denn aus? Habt ihr in eurem Verein auch die Kapazitäten, zum Beispiel da auch jetzt mit Gruppen von Interessierten zusammenzuarbeiten? Geht ihr in Schulen oder seid ihr wirklich auf dieser Forschungsebene hauptsächlich aktiv?
Also wir haben schon immer Kapazitäten. Es ist immer nur eine Frage, wie man das vorbereitet. Was die Schulen anbelangt, wären wir sehr dankbar, wenn wir da auch Unterstützung kriegen würden. Aber die Geschichten zu erzählen und was wir wissen, das machen wir gerne und jederzeit. Muss sich halt bei uns melden, dann kommen wir. Und vielleicht kann man ja dann im Anschluss dann auch gemeinsam Projekte entwickeln. Dann kommen wir vielleicht mal zu euch ins Radio und machen da irgendwas zusammen. Aber das muss man halt zusammen denken und erst entwickeln und kreativ werden, was das denn 2024 heißt, an diese Zeit zu erinnern und was man da Neues machen könnte, um dann vielleicht auch noch verdeckte Dinge, die vielleicht über Sprache nicht so richtig vermittelt werden können, so ein bisschen abschälen, aufdecken, dass man da näher rankommt an die Dinge, die uns dann auch wieder motivieren, in der heutigen Zeit für Demokratie und Menschenrechte einzustehen.
Also
vielleicht kann ich da noch etwas ergänzen. Wir hätten auch noch ein konkretes Angebot für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben innerhalb unserer Forschungs- und Archivstelle Arthur und Felix Löwenstein ein digitales Pressearchiv aufgebaut, in dem knapp 3000 Presseartikel enthalten sind aus den letzten knapp 15, 16, 20 Jahren. Das haben wir mit Unterstützung und schönen Dank an Schwäbisches Tagblatt und Reutlinger Generalanzeiger aufgebaut. Das ist ein Pressearchiv, wo es um die Frage geht, wie Gedenk- und Erinnerungsarbeit sich in den letzten 20 Jahren hier in der Region entwickelt haben. Und das ist so aufbereitet, dass man das vor Ort bei uns in der Forschungsstelle offline nutzen kann, aus urheberrechtlichen Gründen nur offline. Und das könnte bedeuten, wenn Schülerinnen und Schüler in der Klasse einen Vortrag halten wollen, wie ist die Erinnerung in den letzten Jahren zum Thema Grafeneck gewesen? Wie ist die Geschichte der Synagogen hier in der Region gewesen? Wie wurde darüber gearbeitet? Dann können die kommen, können dort das Material durchschauen, können daraus Vorträge machen und können die dann in einem Klassenzusammenhang aufbereiten. Und das ließe sich natürlich auch gut mit Lehrerinnen und Lehrern in Kooperation machen. Das ist ein konkretes Angebot an Schulen hier in der Region. Und da dieses Pressearchiv auf die Region bezogen ist, finden sich überall Lokalbezüge. Das heißt, wir haben es überall mit Kommunal-, Stadt- und Gemeindegeschichte zu tun.
Vielleicht könnt ihr an der Stelle auch gerade mal sagen, wie man euch erreichen kann.
Wir haben eine Website, die gerade Work in Progress ist. Wir haben, wollen sie neu aufsetzen, weil die alte einfach veraltet war, sowohl technisch als auch inhaltlich. Dauert noch ein bisschen, schaffen wir vielleicht bis im Juni. Ansonsten kann man mir gerne eine E-Mail schicken, die lautet scherer@thalheimer.de oder anrufen in, bei uns. Die Telefonnummer ist 07473-22750. Eins wollte ich noch gerne nachschieben, weil das haben wir noch nicht berichtet. Die Stadt Mössingen hat uns, also es gibt eine gute Zusammenarbeit auch mit der Stadt Mössingen, zwei Räume im alten Rathaus zur Verfügung gestellt, die dürfen wir benutzen. Und dort ist dann auch unsere Forschung und Archivstelle, dort findet sich dann auch das Pressearchiv, dort haben wir auch einen Raum mit großem Tisch, wo man sich auch treffen kann und in kleinen Gruppen zusammenarbeiten kann. Also so ein bisschen Infrastruktur haben wir jetzt aufgebaut, kann alles immer noch besser werden, aber im Moment ist es ganz gut.
Und da ist es aber bis jetzt noch so, dass es auf Bedarf dann jemand von euch da ist? Also gibt es jetzt nicht irgendwie einen Tag in der Woche, wo immer jemand da ist? Oder?
Das planen wir, aber jetzt ist es so, dass wir die Ausstellung machen und den Besuch vorbereiten. Und da sind dann unsere Kapazitäten tatsächlich dann also ausgeschöpft. Aber das ist dann spätestens ab nächstes Jahr wird es dann regelmäßig einen Tag mindestens in der Woche offen sein.
Ja, ich denke, dass wir dann hier im Radio auch gerne dann davon berichten werden.
Gut, dann denkt man an euch.
Genau, und vielleicht können wir ja sogar jetzt hier, vielleicht hört ja die eine oder andere Person zu, hat Interesse bekommen und kann sich natürlich auch gerne bei der Wüstenwelle melden. Wir können dann auch den Kontakt herstellen und genau, auch mit den Schulen in Mössing arbeiten wir ja auch zusammen. Ja, vielleicht ergibt sich da ja auch was. Ich würde jetzt gerne noch eine eurer Musiken spielen und zwar We Shall Overcome von John Bates.
Dazu darf der Wolf was sagen, was sein Wunsch.
Das ist eine kleine Hommage an einen besonderen Dialog. Die Nachkommen der Familie Löwenstein, insbesondere die, die in Manchester leben, setzen sich im Augenblick sehr stark für einen Dialog zwischen Christen, Muslimen und Juden ein. Das machen sie vor dem 7. Oktober, das machen sie nach dem 7. Oktober. Und das ist ein religiös begründeter, aber gesellschaftspolitischer und sozialer Dialog. Und hinter dem Stück We Shall Overcome steckt auch ein bisschen Motiv dieser, sag mal, religionsübergreifenden Dialogansätze. Deswegen dieses Stück.
Und wir haben gerade überlegt, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, noch 10 Minuten. Und dann ist auch schon wieder die zweite Stunde vom Lokalmagazin hier im Freien Radio Wüstewelle vorbei. Aber wir möchten gerne noch ein bisschen über das Thema Netzwerke sprechen.
Genau. Also ich denke, ich hatte das schon mal vorher angedeutet, dass die Löwensteinzer in der Kunstszene, in der Textilszene sehr gut vernetzt waren, aber auch natürlich mit den Innovationen, mit Betriebsrat und so weiter, auch natürlich auf lokaler Ebene versucht haben, dieses Denken umzusetzen. Und dieses Netzwerkdenken, vor allem unter den Künstlerinnen im Bauhaus, was ich ja angedeutet habe, das ja auch nach 33 funktioniert hat, das war eben auch die Basis, dass diese neue Kunst überhaupt entstehen konnte. Und dann muss man wissen, die Löwensteins sind ja in Stuttgart geboren, stammen aus Stuttgart, und in Stuttgart gab es eine große Künstlerszene, da gab es die Stuttgarter Kunstakademie mit dem berühmten Maler Adolf Hölzel. Da gab es eine Lilli Hildebrand. Früher hätte man gesagt, sie betrieb einen Salon. Da traf sich das Who is Who der Künstlerinnen und Künstler. Und da traf sie, wer war da mittendrin? Mit dem Mann Felix und Arthur Löwenstein mit ihren Frauen. Und vor allem die Frauen der beiden Männer waren künstlerisch hoch interessiert und haben dann diese Netzwerkkontakte ständig auch am Laufen gehalten. Und das war dann quasi das Treffen untereinander, dann die Künstlerinnen herholen, dann zum Beispiel als dann die der Walter Gropius war zum Beispiel ein guter Freund von der Frau Hildebrand, und über den über sie haben sie dann die, und so funktionierte das immer weiter. Und diese Kontakte halten, wie wir dann heute wissen, auch in schwierigen Zeiten. Und ich denke, das ist ein Vorbild sowohl in einer beruflichen, in einer künstlerischen, wie in einer politischen Sichtweise, zu schauen, dass man Netzwerke aufbaut und auch immer zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, dass man in allem einer Meinung ist, sondern dass es sogar besser ist, dass wenn man verschiedener Meinung ist, weil dann wird die Diskussion erst fruchtbar und dass das dann auch zu neuen politischen Koalitionen führt, um dann was die Probleme, die wir ja heute haben mit rechts und so weiter, zu überwinden, aber gleichzeitig dran zu bleiben, sich nicht darauf zu verengen, sondern das eigene Ding einfach weiterzumachen und daraus die Netzwerke weiterzuspinnen. Ich denke, dafür wäre die, aus meiner Sicht, die Löwensteinsche Pause ein gutes Beispiel.
Und zu guter Letzt möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass die Ausstellung, von der ihr gesprochen habt, ja auch wandern soll. Und ja, vielleicht sagst du kurz dazu, wie ist es denn von euch angedacht?
Die Überlegung ist, man kann diese 18 Roll-Ups dann einfach zusammenrollen im Kofferraum und genügt dann ein Auto. Und die kann man überall hinfahren. Man braucht keine Nägel, keine Gestelle oder so etwas. Man braucht nur einen großen Raum, wo man die mit guter Beleuchtung aufstellen kann. Und die Idee ist, dass diese Ausstellung dann an verschiedenen Orten, unser Wunsch wäre, hauptsächlich auch in Schulen untergebracht wird. Aber wichtig ist, dass man das dann auch didaktisch in den Schulablauf einbaut. Das heißt, vorher mit Lehrerinnen und Lehrern oder wenn die Initiative von Schülerinnen und Schülern ausgeht, das mit denen vorher bespricht. Und dann vielleicht auch ein begleitendes Programm macht, das im Unterricht mit bespricht und so weiter. Die Ausstellung dort aufzustellen, erbringt keine zusätzlichen Kosten, man muss nichts zahlen oder so. Es ist Zeit, die man aufwendet. Es ist das gemeinsame Engagement für Demokratie gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Und damit wollen wir die Geschichte der Löwensteins transportieren, aber gleichzeitig das auch als Beispiel präsentieren, wie sich Leute in der damaligen Zeit gewehrt haben. Denn das ist das Besondere. Die Löwensteins, die Bauhausfrauen, die Belegschaft der Pausa, die waren alle aktive Nazi-Gegner. Sie haben sich vor 1933 aktiv gewehrt. Sie waren nicht einfach Opfer von irgendetwas, sondern sie haben sich gewehrt, sie haben das gemeinsam gemacht. Und das ist etwas, was man da auch lernen kann. Und das andere ist, ich finde es einfach ungeheuer ermutigend, wenn man die Lebensgeschichte dieser drei Frauen, die da in der Pause waren, mitkriegt. Ihr Outfit, wie sie aufgetreten sind, wie sie frechen Haarschnitt hatten, wie sie da einfach in der damaligen Zeit irgendwo mit Designs rumgelaufen sind. Oder eine Frau auf dem Motorrad durch Steinlachtal, das sind wahrscheinlich ein paar Männer kurz vorm Herzinfarkt gewesen. Also die waren in einer wunderbaren Weise rotzfrech, aufmüpfig, aber sie haben sich für das Gemeinsame eingesetzt, für Demokratie und heute würde man sagen für Menschenrechte. Damals hieß das eher für das Miteinander, aber es war das Recht des Menschen, dass er bestehen kann. Und das ist etwas, was man davon lernen kann und das ist, glaube ich, etwas Gutes, was in die Schulen passt und in der heutigen Zeit sowieso.
Und dann noch eine Ergänzung. Es macht auch unheimlich viel Spaß. Es sind wirklich interessante Frauen. Die Stoffe, die Designs, die sie entwickelt sind, sind unheimlich schön, sind kräftige Farben. Man kann über vielerlei Themen da lernen, über Farbe. Was heißt Farbe in einer Wohnung? Was heißt Farbe in einer politischen Auseinandersetzung? Man kann auch lernen, welche Technologie braucht man, welche Skills muss man dann für sich selber aneignen. Also es macht auch richtig viel Spaß. Es ist eine schwere Geschichte, weil ja viele den Dritte Reich nicht überlebt haben. Jetzt sage ich schon wieder das Wort Drittes Reich. Wir haben in unserer Gedenkstättenarbeit uns vorgenommen, es nicht mehr zu benutzen, weil es Nazisprache ist. Und daran merke ich auch selber, wie viel von dieser Nazizeit auch in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Auch da etwas, wo man auch drüber nachdenken kann und die eigenen Sinne schärfen und sich freundlich korrigieren darf. Zu sagen, denk dran, wolltest du nicht mehr sagen. Also in der Nazizeit sind zwei im KZ umgekommen. Die Löwenstein mussten fliehen. Aber was sie geleistet haben, welche Ideen sie hatten, welche Energie sie hatten, dass sie nach diesem scheußlichen Ersten Weltkrieg dieser Menschheitskatastrophe etwas Neues schaffen wollen, das Bestand hat. Davon kann man lernen und es ändert nichts daran, dass sie unterlegen sind, dass sie gehen mussten oder sterben mussten. Aber die Ideen leben bis heute und es ist unsere Aufgabe, sie weiterzutragen und daraus für uns heute alle etwas zu machen. Und das macht richtig Spaß, kann ich sagen.
Das würde ich gerne so als Schlusswort stehen lassen und bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr heute hier im Lokalmagazin der Wüstenwelle zu Gast wart. Und ich denke, in absehbarer Zeit könnt ihr gerne auch nochmal kommen und über die Fortschritte eurer Arbeit berichten und vielleicht die neuen Projekte, die sich jetzt durch dieses Interview ergeben werden. Ich glaube da ganz fest dran, aber es ist halt auch aus unserer Sicht unheimlich wichtig, immer wieder über diese Themen zu berichten. Also ganz herzlichen Dank. Und viel Erfolg bei euren tollen Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Und zum Abschluss spielen wir noch ein paar Takte von eurem letzten Musikwunsch. Wir werden ihn nicht ausspielen können. Ich kann das nicht aussprechen. Wollt ihr es kurz aussprechen?
Das muss ich machen. Ich bin die Schwäbin im Raum. Das heißt, von Schweißfuß, einer ist immer der Arsch. Das hat etwas mit unserer eigenen Biografie zu tun und deshalb ist es am Schluss noch angemerkt.
Macht's gut. Tschüss.
Dankeschön.